grundlegende marxische Positionen, wie sie etwa auch im Kommunistischen Manifest bezeichnet sind, aufgegeben worden, sodass man sich fragen müsste, was soll dann noch übrig bleiben, was nicht ohnehin in den bestehenden Verhältnissen, sagen wir in sozialdemokratischen Ländern wie im Westen, schon ist. Wozu sozusagen, um zum Ausgangspunkt zurückzukehren, dann noch Revolution?
Die marxischen Positionen sind historische Positionen. Und es ist selbstverständlich, dass mit der Entwicklung der kapitalistischen Gesellschaft, die er beschrieben hat, die Theorie dauernd den sich verändernden Verhältnissen nicht anzupassen ist, sondern sie zu begreifen versucht und aus den bestehenden Zuständen abzuleiten versucht. Die Haltung der westeuropäischen kommunistischen Parteien würde ich erklären als Reflexion der gesellschaftlichen Tatsache, dass die Arbeiterklasse in diesen Ländern in der gegenwärtigen Periode keine revolutionäre Klasse ist. Dass der Klassenkampf zwar durchaus nicht aufgehört hat oder aufhören wird, ich glaube, das hat keiner der westlichen Parteien gesagt, aber dass der Klassenkampf in der gegenwärtigen Periode in anderen Formen geführt wird, in Formen, die, gebe ich zu, sozialdemokratischen manchmal sehr nahe zu kommen scheinen, aber die kommunistischen Parteien sieht diese Politik, anscheinend sozialdemokratisch, reformistische, des legalen Klassenkampfes, meiner Meinung nach nur als eine Übergangsphase an, die dann der kommenden Revolutionierung entsprechend auch eine revolutionäre Strategie wieder möglich machen wird.
Ich komme darauf von diesem Punkt aus auf frühere Überlegungen, frühere Theorien von Ihnen im damaligen oder Ihrem damaligen Verständnis von Revolution, von Veränderung. Da wurde ja auch in Ihren Theorien das Problem der Gewalt diskutiert und später von bestimmten Gruppen, die man als Marcusianer, wenn man will, bezeichnen könnte, sogar praktiziert. Wie sieht es denn nun jetzt unter den Bedingungen, die Sie selbst jetzt wieder etwas anders gesetzt haben als bisher, mit dem Problem der Gewalt aus? Ist da noch eine Legitimierung möglich? Vielleicht darf ich noch einen Satz hinzufügen. Ich hatte unlängst mit einem Philosophen aus Ost-Berlin ein Gespräch, der als Thema eines Referates den Satz gewählt hat von Hegel, allerdings aus der Jenaer Zeit: Was sich der Geist zu eigen gemacht, das ist als Gewalt überflüssig. Meine Frage darauf war, und die gebe ich dann jetzt weiter an Sie, was sich der Geist, so könnte man daraus schließen, noch nicht zu eigen gemacht hat, eine bestimmte Theorie, das muss man ihm dann mit Gewalt beibringen oder wie?
Das muss man wem, dem Geist mit Gewalt beibringen?
Oder den Trägern das, dieses Geistes.
Ich weiß nicht, wie man das macht. Und ich weiß nicht, was sich der Hegel dabei gedacht hat. Aber die Frage der Gewalt für mich muss aufgesplittert werden. Der Begriff der Gewalt muss als Korrelat den Begriff der Gegengewalt haben. Denn die Gewalt, die ausgeht von einer terroristischen herrschenden Gruppe, ist sehr verschieden, triebmäßig und soziologisch, von der Gegengewalt, die in der Befreiung von dieser Herrschaft als Abwehr angewandt wird. Also der bloße Begriff der Gewalt reicht nicht aus, besonders heute nicht aus, um den Verhältnissen gerecht zu werden.
Lassen Sie mich, oder wollten Sie fortfahren? Nein, dann wollte ich Folgendes noch dazu fragen. Auch Jean-Paul Sartre hat diesen Begriff der Gegengewalt benutzt, hat aber selbst einmal gesagt, dazu gäbe es natürlich noch viel hinzuzufügen und dazu müsste noch viel erläutert werden. Und zwar, weil man diesen Begriff sozusagen in einer pseudodialektischen Weise auf jede Gewalt anwenden kann. Jede Gewalt könnte auch in irgendeinem Sinne Gegengewalt sein. Und das scheint mir das Gefährliche, dass alle Gruppen sich darauf berufen könnten, sie üben nur Gegengewalt aus.
Das ist eine Gefahr und kann ja begegnet werden, nur dadurch, dass man eben demonstrieren kann. Wenn wirklich zwei Gruppen in Ausübung der Gewalt gegeneinander treten, dass man demonstrieren kann nach den Zielen, nach den Programmen der beiden Gruppen, welche Gruppe die Unterdrückende ist und welche Gruppe sich gegen die Unterdrückung wehrt. Zum Beispiel in den historischen Revolutionen war das nicht sehr schwer. Heute ist die Situation weit weniger durchsichtig, aber diese Abgrenzung zwischen unterdrückenden Gruppen, die Gewalt anwenden, und unterdrückten Gruppen, die Gegengewalt anwenden, ist immer noch richtig.
Glauben Sie denn, dass dort, wo man heute Ordnung feststellt, so etwas wie Herrschaft vorliegt, dass dort, wo Herrschaft vorliegt, Gewalt ist? Dass also eine zumindest partielle Synonymität dieser drei Begriffe Ordnung, Herrschaft und Gewalt vorliegt. Ich komme darauf, weil Sie einmal in Triebstruktur und Gesellschaft Baudelaire zitieren, eine Zeile, und ich gebe sie hier in der deutschen... Ja. Das alles ist nur Ordnung, Schönheit, Überfluss, Stille und Wollust.
Ja, leider sind wir da
und
noch
der Philosoph,
nicht.
Und der Philosoph Marcuse fügt an dieser Stelle hinzu, das ist vielleicht der einzige Zusammenhang, in dem das Wort Ordnung seine repressive Bedeutung verliert.
Zu dem Satz stehe ich heute noch.
Das heißt also doch, dort, wo wir von Ordnung, von staatlicher Ordnung, von Ordnung in einem technologischen Apparat sprechen, da... muss man auch von Herrschaft und auch indirekt von Gewalt sprechen.
Ja, aber hier haben wir ja ein Vorbild, wie zu unterscheiden ist. Nämlich Ordnung als Verwaltung von Dingen und nicht als Herrschaft über Menschen. Die alte, im Sozialismus wohlbekannte Unterscheidung. Es ist durchaus nicht richtig, dass jede Ordnung Herrschaft, Unterdrückung sein muss. Nicht einmal in der Klassengesellschaft. Ich gebe immer das Beispiel der zum Beispiel der Autorität gegen die Anti-Autoritären, dass es so etwas wie rationale Autorität gibt, ohne die ein Funktionieren der Gesellschaft, jeder Gesellschaft, nicht vorstellbar ist. Zum Beispiel ganz offenbar die Autorität des Piloten in einem Flugzeug im Flug, die Autorität des Verkehrspolizisten. Alle diese Dinge sind lächerliche Beispiele, aber sie zeigen an, dass es jedenfalls notwendige Autorität und Ordnung gibt, die nicht Unterdrückung und Herrschaft über Menschen einschließt.
Aber ist es nicht so, dass auch die Verwaltung von Sachen heute sozusagen zur Beherrschung von Menschen führt?
Das ist ein sehr, sehr interessantes Problem.
Die Entwicklung der Computertechnik, der ganzen Datenverarbeitung.
Das ist zweifellos richtig. Die Entwicklung der Technologie heute kann zu einem Zustand führen, verglichen mit dem 1984 gar nichts ist. Aber auch zum Gegenteil. Alle, fast alle, Ergebnisse der Wissenschaft und Technologie, die heute destruktiven Zwecken dienen, können, soweit ich es übersehen kann und wagen kann auszudrücken, können auch zu emanzipatorischen Zwecken eingesetzt werden. Computer, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass ein Computer in einer sozialistischen Gesellschaft dazu gebraucht wird, so schnell und sicher wie möglich festzustellen, in welchen Gegenden des Landes welche Bedürfnisse noch nicht erfüllt sind und Prioritäten danach zu bemessen.
Darf ich da eine Zwischenfrage einschieben? Auch hier scheint mir jetzt so der neue Marcuse.